Und wir begrüßen jetzt hier Hanna Zufall aus Berlin, die Autorin und Regisseurin der Zimmertheaterproduktion Freund Hein, ein Audiowalk mit dem Tod. Hallo Hanna.
Ja, hallo, hallo, freut mich, hi.
Fabian und Anna sind auch am Start.
Hallo Hanna, wir haben uns ja letztes Mal getroffen.
Ja, genau, hi Hanna.
Genau, noch in Tübingen hier.
Genau.
In Corona-Zeiten Theater zu machen, ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Live-Theater, du hast es trotzdem geschafft. Wie ist diese Idee, wie habt ihr es geschafft, diesen normalen inszenierten Spaziergang als Audio-Walk umzudeuten, um zu funktionieren? Wie lief das ab?
Ja, also einmal war dann irgendwann, also relativ kurz vor Probenbeginn wurde dann doch klar, dass wir nicht proben können. Und ich glaube, was uns sehr entgegenkam, dass wir, was du gerade schon angekündigt hast, diesen Theaterspaziergang geplant hatten. Das hat uns einfach geholfen, dann dieses neue Format zu entwickeln. Wir hatten ja eh schon die Station draußen. Wir hatten sehr besondere Spielorte, die Pathologie, den Friedhof, den Neckar. Und von da war es dann eigentlich nicht weit zu sagen, wir machen aus einem Theaterspaziergang mit viel Publikum und Live-Spiel von den Schauspielerinnen und Schauspielern, machen wir einfach einen Theaterspaziergang für den Einzelnen. Da ja Spazieren noch geht und das sehr viele auch gerade machen in dieser besonderen Situation, hat sich das dann irgendwie angeboten. Und so ist diese Idee des Audio-Walks geboren worden. Und dann war natürlich die große Herausforderung, einmal den Text ein bisschen anzupassen, wobei sich das auch schon relativ leicht gefügt hat, da die Texte, die ich für das Stück geschrieben habe, sehr monologisch sind, also nicht viele Dialoge enthalten hat eh schon. Und das war, glaube ich, einfacher von der Textform her schon als so manch anderes Stück, das ich geschrieben habe. Und dann gab es natürlich die große Technikfrage, also wie setzt man das um? Gott sei Dank hatten wir Ilja Mirski, den Dramaturgen vom Zimmertheater, der programmieren kann, zumindest ein wenig. Und er hat sich dann wirklich dahinter geklemmt und 3 Wochen lang in einer Tour de Force diese App entwickelt und selbst programmiert.
Und jetzt ist es eben umgesetzt. Welche Anpassungen, wie ist es denn gelaufen, dann so den Text zu verändern? Was hast du da alles so gemacht, konkret?
Also ich habe vor allen Dingen die wenigen Dialogparts, die gerade am Ende enthalten waren, rausgenommen und wieder in eine monologische Form gegossen. Und ich habe stark gekürzt, weil wir das dann irgendwann gemerkt haben, dass das natürlich eine sehr intensive Form ist, wenn man die ganze Zeit Texte und Songs auf die Ohren bekommt. Was hat sich noch geändert? Während der Arbeit an der Fassung für den Audio-Walk habe ich gemerkt, dass wir so eine Art Erzählerstimme brauchen. Und das habe ich dann einfach übernommen. Das war auch in der Kürze der Zeit dann einfach die einfachste und vielleicht auch eleganteste Lösung. Ich war ja eh die ganze Zeit im Tonstudio und habe dann quasi die Anweisungen, die es braucht oder die Hilfestellung, damit die einzelnen Zuhörerinnen und Zuhörer den Weg auch finden, selbst eingesprochen. Und das ist etwas, das man sonst nicht gehabt hätte. Ansonsten hätten ja einfach die Schauspielerinnen und Schauspieler das Publikum geführt durch die Stadt.
Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ein Stück über den Tod zu machen?
Das ist eine relativ alte Idee. Bei mir liegt sowas manchmal auch ein paar Jahre oder ich beschäftige mich dann immer einen längeren Zeitraum mit dem Thema. Mir ist es einfach aufgefallen, dass weder in meinem persönlichen Umfeld noch irgendwie finde ich jetzt so allgemein ist irgendwie so ein lockeren oder alltäglichen Umgang mit dem Tod gibt. Also natürlich sterben Menschen oder die Großeltern, so war es bei mir. Oder es gibt vielleicht auch mal tragischere Todesfälle, aber es wird wenig darüber geredet und es wird immer unsichtbarer vielleicht auch. Und das hat mich interessiert, an welchen Orten und in welchen Situationen wir eigentlich über den Tod sprechen und warum das relativ wenig ist und auch immer weniger wird. Früher war es ja noch ganz normal, dass Menschen zu Hause gestorben sind und dass dann auch Familie, Freunde, Nachbarn, aber auch fast Fremde dazugekommen sind. Und das war irgendwie integrierter in unseren Alltag. Und das verlieren wir ja immer mehr, weil die Menschen jetzt eben relativ entfernt von uns in Hospizen oder im Krankenhaus sterben. Genau, und so ist die Idee entstanden, sich mal mit dem Tod zu beschäftigen, der uns ja alle doch angeht. Und vielleicht auch so ein bisschen die Furcht davor zu nehmen. Und es gibt einfach auch kulturell und historisch gesehen unglaublich spannende Geschichten über das Sterben und über Rituale, die wir lange Zeit gepflegt haben, zum Beispiel Beerdigungsrituale, und die heutzutage einfach nicht mehr so eine große Rolle spielen und kann befreiend wirken, glaube ich. Und gleichzeitig nimmt es ja aber auch eine Orientierung in dieser schweren Zeit. Also was hat man zu tun, wenn jemand gestorben ist? Wie geht man damit um mit diesen ganzen Trauerritualen? Erfindet man neue oder möchte man lieber auf traditionelle zurückgreifen, obwohl die einem vielleicht fremd sind? Und diese Spannung hat mich interessiert. Und so ist der Text entstanden.
Wie erklärst du dir das, dass der Tod so ein Tabuthema geworden ist?
Ich finde es schwer, das zu beantworten. Es gibt da aus soziologischer Sicht verschiedene Ansätze. Sicherlich hat es viel damit zu tun, dass wir medizinisch immer besser werden. Und eine Erklärung, die fand ich irgendwie relativ griffig, war, dass quasi so viel möglich ist an medizinischer Hilfestellung, dass wir das als Beleidigung wahrnehmen, kollektiv, wenn diese medizinische Hilfestellung dann irgendwann versagen muss, zwangsläufig natürlich. Und dass es eigentlich durch die Fortschritte in der medizinischen Versorgung, die wir mittlerweile haben, so aussieht, dass wir quasi es dann als Niederlage empfinden, wenn das dann nicht mehr greift, das medizinische System. Und dass es eigentlich immer um eine Lebensverlängerung geht. Und wenn die nicht mehr funktioniert, dann sehen wir uns das vielleicht nicht so gerne an und verdrängen das. Ich meine, und grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Tod Angst macht. Also es geht in dem Stück zum Beispiel auch gar nicht darum, klein zu reden, wie schrecklich das ist und wie hart auszuhalten. Also das Ende von Fremden oder von nahen Menschen oder eben auch das eigene Ende. Das soll überhaupt nicht darum gehen, so zu tun, als wäre das nicht heftig oder grundlegend verunsichernd.
Wie hast du deine Stationen gefunden oder aus so einer Idee, aus so Anfangsrecherche, Texten dann eben ein Stück mit auch rotem Faden zu konzipieren?
Das war einmal wurde ich sehr gut beraten von Dieter und Per Rittberger, die natürlich Tübingen viel besser kennen als ich. Und wir sind irgendwann Ende letzten Jahres dann durch Tübingen gegangen und haben uns einzelne Orte angeguckt und haben überlegt, wie wir sie in einer sinnvolle Reihenfolge bringen können. Und ausschlaggebende Kriterien waren vor allen Dingen einmal, dass die Orte selbst mit dem Sterben oder dem Tod zu tun haben. Oder aber vielleicht, es war dann die Idee mit dem Fluss, mit dem Neckar, dass wir da Stocherkahn fahren, dass man da vielleicht so mythologische Assoziationen mit verknüpfen kann. Also der Fluss Lethe, über den man hinwegsetzt, also der Fluss des Vergessens, die man überqueren muss, wenn man stirbt. Das ist eine alte Geschichte, die fand ich ganz schön, damit zu verbinden. Das war der ursprüngliche Plan, bevor sich jetzt alles geändert hat. Diese Orte sind einfach in sich, glaube ich, sehr stark. Sind tolle Orte zum Spielen. Sie haben eine gewisse Atmosphäre. Man braucht gar kein Bühnenbild mehr, sondern kann sich, glaube ich, sehr auf die Stimmung an den jeweiligen Orten verlassen. Und die Dramaturgie folgt eigentlich so dem natürlichen Prozess des Sterbens. Also man setzt quasi über in das Reich der Toten. Man landet in der Pathologie, so medizinische Details gehen kann und geht dann zum Friedhof und am Ende hätte es einen Leichenschmaus gegeben.
Wie bist du überhaupt aufs Zimmertheater, aufs ITZ gekommen?
Ich habe mit Per Rittberger zusammen studiert, damals in Hildesheim, und wir haben da schon ein Theaterstück zusammen gemacht und sind jetzt wieder in Kontakt getreten, um diese Zusammenarbeit nochmal aufzufrischen. Und so ist es quasi entstanden, dass wir über eine gemeinsame Arbeit nachgedacht haben und das Thema fanden dann die beiden Intendanten vom Zimmertheater auch sehr spannend für Tübingen, gerade das im Frühling in der Stadt zu machen, an öffentlichen Orten, im Freien und eigentlich die wunderbare Stimmung und diese schöne Atmosphäre, die Tübingen im Frühling eben einfach auch hat, mit diesem nicht ganz so einfachen Thema zu verbinden, das fanden wir reizvoll.
Das Ernste mit dem Leichten zu verbinden, auch genau. So ein bisschen?
Ja, also das war auch irgendwie so der Versuch, einfach einen relativ lockeren Einstieg zu gewährleisten, dass man sich nicht abgeschreckt fühlt durch das große und schwere Thema Tod. Deswegen fängt das Stück auch eher flockig an und geht dann immer tiefer in die Materie vielleicht rein. Und ich mag eigentlich diesen Kontrast, der entsteht, wenn man diese sehr harmonischen, sehr idyllischen Bilder an Tübingen hat, die einen irgendwie, glaube ich, auch auffangen und atmosphärisch durchtragen. Und gleichzeitig beschäftigt man sich mit diesem dunklen Thema.
Welche Quellen hast du genutzt bei deiner Recherche? Das ist ja schon sehr ein umfangreiches und historisches Thema?
Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich glaube, die Verbindung war gerade schlecht.
Welche Recherchequellen hast du genutzt bei der Vorbereitung, bei diesem ja, historischen und auch umfangreichen Thema?
Ich muss gerade, glaube ich, den Ort wechseln, weil die Verbindung immer noch nicht gut ist. Hörst du mich gut?
Wir hören dich gut, ja. Du uns auch wieder?
Mal gerade gucken.
Das ist beim Spaziergang nicht passiert. Da hat
jetzt bin ich, glaube ich, wieder da. Jetzt nochmal die Frage.
Ja, es geht um die Recherche. Welche Quellen hast du denn genutzt, auch um dich da tief einzugraben, auch in dieses umfangreiche Thema rund um den Tod?
Also ich glaube, das Initialbuch, das ich gelesen hatte, war von einer Pathologin und Beerdigungsinstitutsmitarbeiterin aus den USA, die sehr frisch und sehr entspannt über ihre Arbeit geschrieben hat. Und ich fand das einfach sehr befreiend, die Art, wie sie darüber gesprochen hat, wie sie auch Fragen quasi, die man automatisch in so einer Berufsgruppe hat, aufgegriffen hat und da sehr aus dem Nähkästchen geplaudert hat, sehr humorvoll berichtet hat. Das war so ein Buch, wo ich dachte, Mensch, ja, so müsste man sich dem Thema vielleicht nähern. Und dann gibt es so ein paar soziologische Studien, die ich dazu gelesen habe. Ich habe auch viele Zeitungsartikel gelesen. Es gibt immer mal wieder, das fand ich ganz interessant, zum Beispiel in der Zeit war ein Schwerpunkt auf dem Thema Sterben. Das hat mich dann gefreut, dass es da eigentlich schon vorbereitet und aufbereitet wurde, das Thema. Und das habe ich noch gelesen. Ich habe mich medizinisch sehr viel damit beschäftigt und Artikel gelesen von Krankenpflegern und Pflegerinnen, die sich mit den letzten Minuten eben sehr gut auskennen durch ihre Arbeit und habe da versucht, auch akkurat quasi das nachzuverfolgen, was eigentlich im Körper passiert in den letzten Minuten. Und insgesamt habe ich versucht, Quellen zu finden, die sehr unterschiedliche Blicke auf das Sterben werfen, einfach um das möglichst umfassend abzubilden. Oder ich habe sogar auch ein theologisches Buch gelesen, wo es so um die Funktion der Trauerrede geht. Also, und das wird dann eigentlich bemängelt, dass es immer weniger diese Stationen gibt am Ende, wo man irgendwie Abschied nehmen kann und dass es alles sich auf die Beerdigung selbst konzentriert, wo es dann nochmal eine Trauerrede gibt und die dann oft überladen wird. Und dass diese ganzen anderen Rituale, die sich über ein Jahr verteilen, immer weniger stattfinden, weil das halt religiös konnotiert ist. Der Vorteil war eben auch, dass die Menschen einfach eine Orientierung hatten, an der sie sich irgendwie abarbeiten konnten, auch wenn es vielleicht vom Ritual her gar nicht unbedingt ihres war, hatten sie dann doch irgendwie einen Leitfaden, der geholfen haben soll. Und damit beschäftigt sich dieses Buch zum Beispiel, ich weiß gerade den Titel nicht. Genau, das war auch noch so eine Quelle, also fast eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise.
Welche Rituale sind dir denn da untergekommen? Was gibt's denn da alles, was quasi bald zum Abschied nehmen noch dazugehört?
Also zum Beispiel, also was manche, glaube ich, immer noch machen, ist die Verabschiedung vom Körper, also die Aufbahrung. Dann das Trauerjahr ist auch etwas, was wir, glaube ich, gar nicht mehr machen. Also dass man irgendwie sich dieses Jahr nimmt und innerhalb dieses Jahres gibt es dann auch nochmal Gedenktage, wo dann alle zusammenkommen. Dann so die Prozession nach der Beerdigung und vor der Beerdigung, ich komme gerade nicht auf die genauen Namen, aber es gibt, glaube ich, so 6-7 Stationen, die man quasi, wenn man sich in diesem religiösen Setting bewegt, einhalten könnte. Und ich bin jetzt dem selbst vielleicht auch nicht so nah, aber ich sehe schon den Sinn darin, sich irgendwie quasi an diesen Ritualen festzuhalten. Es folgt ja quasi seiner eigenen Dramaturgie und darin auch dem Theater fast wieder verwandt.
Ist das alles dann religiös konnotiert oder gibt es da auch jenseits für Nichtgläubige gewisse Rituale?
Also in unserer Kultur ist es, glaube ich, vor allen Dingen religiös konnotiert. Und das hat ja auch dazu geführt, dass sehr viele sich aus nachvollziehbaren Gründen vielleicht für andere Abschiedsrituale, für individuelle Abschiedsrituale entscheiden. Und das führt, glaube ich, dazu, dass sich das immer weiter auseinanderdividiert. In anderen Kulturen ist es meistens auch, also diese traditionellen Rituale sind meistens auch religiös konnotiert, aber eben mit anderen Religionen verbunden. Und das kann sehr unterschiedlich ausfallen. Also ich habe auch sehr viel über so andere Praxis gelesen, wie das andere kulturelle Zusammenhänge dann irgendwie praktizieren. Und was ich da spannend fand, dass es absurde, also aus unserer Sicht absurde Szenen gibt, die aber natürlich die dann irgendwie aus deren Perspektive völlig normal wirken. Also es gibt Stämme, die essen ihre Toten auf oder holen sie einmal im Jahr wieder aus ihrer Gruft heraus, aus der Erde heraus und zelebrieren nochmal einen Tag mit denen. Also dass die Toten quasi wieder unter den Lebenden sind. Man kennt ja diese mexikanischen Rituale, glaube ich, auch am ehesten. Also dem sind da gar keine Grenzen gesetzt. Es gibt da ganz unterschiedliche Herangehensweisen, die dann in den jeweiligen Kulturen völlig normal sind und aus anderen Blickwinkeln überraschend wirken, befremdlich, vielleicht aber auch anregend.
Jetzt ist gerade hier die Verbindung wieder schlecht gewesen, du warst schwer zu verstehen. Ich würde sagen, wir machen eine musikalische Pause, bauen nochmal neue Leitungen auf und steigen dann weiter ein. Ein Stück aus dem Stück, die Rasenbank am Elterngrab, ein Moritat.
Ein einsam Plätzchen auf der Welt liegt ruhig still verborgen. Dort fliehe hin, wenn mich der Kummer quält. Es plagen mich die Sorgen. Und fragst du mich, so sag ich's dir, es liegt nicht weit. Nicht weit von hier, der liebste Platz, den ich auf Erden hab, das ist die Rasenbank am Elterngrab. Der liebste Platz, den ich auf Erden hab, das ist die Rasenbank am Elterngrab. Und wenn ich einstens lebensmüde bin, muss dieser Welt entsagen. Dann gütiger Gott, gewähr die Bitte mir, lass mich zum Friedhof tragen. Drückt mir der Tod die Augen zu, dann legt mich dort zur ewigen Ruh. An jenem Platz, wo ich mein Liebstes hab, dort bei der Rasenbank am Elterngrab.
Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Bei uns zu Gast am Telefon ist Hanna Zufall, die Autorin und Regisseurin von Freund Hein, ein Audiowalk mit dem Tod. Und das war gerade ein Stück aus dem Stück, die Rasenbank am Elterngrab. Wo hast du das gefunden?
Ich habe tatsächlich noch so eine alte CD-Sammlung mit Moritaten und ich mag dieses, sagt man, Genre ganz gerne, also Moritaten, und hatte dann natürlich, vielleicht naheliegend für das Stück, einfach mal drauf geschaut, ob da was Passendes bei ist, und habe dann die entdeckt und habe die dann Pia Rinderli vorgeschlagen, der Schauspielerin, und sie hat sich drangesetzt und ihre eigene Version davon aufgenommen.
Und das kommt dann am Friedhof, ist es dann zu hören?
Genau, das hört man tatsächlich auf einer Bank am Friedhof. Und ich mag eigentlich dieses sehr pure und private in der Art, wie sie das dann singt.
Wie war überhaupt die Zusammenarbeit mit den Schauspielern?
Das war super. Also wir hatten natürlich sehr, sehr spezielle Grundbedingungen. Wir kannten uns kaum. Ich war einmal in Tübingen vorher und habe sie drei von ihnen auf der Bühne gesehen. Und dann sollten wir ja eigentlich 4 Wochen proben für das Stück. Das ging dann nicht und wir haben uns dann für diesen Audiowalk entschieden und dann relativ kurzfristig auch gesagt, wir fangen jetzt an, über Skype zu proben. Das heißt, wir haben wirklich 2 Wochen lang über Skype gearbeitet miteinander und zwar vor allen Dingen in Einzelgesprächen, weil alles andere, man kennt das ja mit Skype und den ganzen Gruppenkonferenzen, wird anstrengend. Und so habe ich dann eigentlich mit jedem sehr viel über Skype Kontakt gehabt oder mit jeder. Und sie haben mir noch dazu Audioaufnahmen von ihren Textversionen geschickt, die ich mir dann angehört habe. Und wir haben zusammen ein Google-Dokument, das war quasi das Regiebuch, alle zusammen darin gearbeitet und über die Texte auch darin kommuniziert. Und es hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Ich hatte das Gefühl, dass die sehr selbstständig arbeiten, dass wir gut zusammenarbeiten konnten, auch wenn wir uns dann gesehen haben, dass sie großen Spaß an der selbstständigen Erarbeitung dieser Texte hatten. Und ich fand, dass sie sich alle enorm darauf eingelassen haben, dass es diese erschwerten Bedingungen gibt, dass man jetzt über Skype arbeiten muss und nicht diese ganze nette, diesen Vorlauf hat, diese nette Vorbereitungsphase, wo man sich erstmal kennenlernt, wo man inhaltlich sehr viel über das Thema sprechen kann, wo man nochmal zusammen neue Impulse findet. Das hatten wir ja alles nicht. Wir sind eigentlich sofort in die Materie wie ins kalte Wasser hineingesprungen und das haben sie ganz wunderbar gemacht und waren sehr produktiv. Ich fand das spannend. Es hat natürlich große Nachteile, dass man sich nicht sehen kann, dass man nicht in einem Raum arbeitet. Also all das, was Theaterproben ja eigentlich auch ausmacht, das Körperliche, dass man dieses Unmittelbare hat im Probenraum, wurde zum Teil aber auch irgendwie dadurch ausgewogen, dass ich das Gefühl hatte, die können jetzt alle zu ihren eigenen Zeiten arbeiten. Das fand ich spannend. Also ich habe da manchmal nachts in diesem Google-Dokument gesehen, dass noch irgendwer gerade aktiv ist und Ideen da einbringt. Und andere arbeiten vielleicht morgens besser. Und so konnte aber jeder zu seiner individuellen Zeit an dem Projekt arbeiten und dann die Ergebnisse quasi in diese Skype-Probe tragen. Und was ja, das fand ich schon erstaunlich, wie gut das funktioniert und wie schnell wir da auch vorangekommen sind. Was ein bisschen schade war, dass wir nicht als Gruppe wirklich zusammengearbeitet haben dazu. Ja, da waren einfach die Bedingungen zu schwierig. Wir haben uns ein, zweimal auch in der Gruppe auf Skype getroffen, aber das ist, wie wir eben auch erleben konnten, oftmals ein Kommunikationsproblem, das dann schnell auftritt, weil irgendwer gerade eine schlechte Verbindung hat.
Du bist als Regisseurin dann aber die Verantwortliche und musst ja auch irgendwie dann leiten und anleiten. Mhm. Welche Art von Regieanweisungen waren denn da dann nötig oder auch gerade im Verhältnis zu der nicht physischen Arbeit oder wenn man normalerweise impulsiv der gegenüber da aktiv werden kann? Wie hast du das in dem Fall dann? Deinen Job als Regisseurin da ausfüllen können?
Also da ja das ganze körperliche Proben, also das Einrichten einer Szene gar nicht ging und wir allein über die Texte gegangen sind, die ja auch von mir sind und mir dadurch sehr vertraut sind oder ich glaube ich ganz gut eh schon präsent hatte. Wir haben uns einfach sehr, sehr stark auf Textarbeit konzentriert. Also welche Haltung kann man entwickeln und welche Sätze spricht man in welcher Weise, welche Betonungen hat man und wir haben quasi wie so imaginäre Figuren entwickelt. Das hat, glaube ich, sehr viel von der Arbeit eines Hörspiels gehabt. Ich war da sehr offen für Vorschläge, habe selber welche gemacht. Ich fand das eigentlich eine sehr gelungene Zusammenarbeit, also im besten Sinne, dass Ideen von den Schauspielerinnen und Schauspielern kamen und welche von mir und wir geguckt haben, welche funktionieren auch für sie. Von welchen verabschiedet man sich besser wieder, wo passt es nicht. Es war wie so ein Dialog. Also ich war eher so beratend dabei, was die Textarbeit anging und habe versucht, sie darin zu unterstützen, eine klare Haltung zu dem Text zu entwickeln und in der Hoffnung, dass das dann sich am Ende auch alles gut aneinander schmiegt von den verschiedenen Texten, also dass wir eine Dramaturgie reinbekommen. Das war die große Herausforderung, dass ich natürlich irgendwie, dass wir an einzelnen Szenen gut arbeiten konnten, soweit das Skype auch irgendwie zugelassen hat, aber nie so diese Abläufe der Texte hintereinander hatten. Und das kam dann erst in den letzten Tagen. Und es hat so lange nicht in einem Tonstudio geführt, wo man wirklich auch herum experimentiert hat, in welche Reihenfolge bringt man das Ganze jetzt. Insofern, ja, was ist das für ein Regiestil? Ich glaube, erstmal ein sehr kooperativer, dass man versucht, aufzufangen, was die anderen mitbringen, das zu verstärken, das in Form zu führen miteinander. Also eigentlich ein sehr dialoglastiges Arbeiten, was ich sehr gerne mag.
Kannst du ein Beispiel geben, wo ihr vielleicht an welcher Szene oder an welchem Textfragment es da mal ein bisschen länger hin und her ging?
Es gab zum Beispiel bei dem Fröhlichen Tod, so wie wir ihn nennen, das ist der erste Text von Mario am Anfang, haben wir so unterschiedlich experimentiert, wie verrückt der eigentlich ist. Also wir haben auch überlegt, ihm fast so was Irres zu geben, also dass man da eigentlich so einen durchgeknallten Corona-Männchen begegnet und haben dann irgendwann gemerkt, das wird jetzt zu Psycho, das wollen wir dann doch nicht und sind eher zu einem entspannteren, privateren Ton dann zurückgekehrt. Und das war toll mit Mario, weil der einfach sehr schnell reagieren kann und dann sehr schnell diese Angebote auch umgesetzt hat und wir da trotz der sehr begrenzten Zeit und Kapazitäten, die wir eben hatten mit dem Online-Proben, ein paar unterschiedliche Stimmen oder Figuransätze ausprobieren konnten.
Habt ihr dann am Ende den kompletten Durchlauf mal am Stück gemacht auch?
Tatsächlich eigentlich erst, nachdem dann die App fertig war, das war so 3 Tage vorher, gab es dann so einen ersten Prototypen, wo wir schon mal Texte dann drauf gespielt haben und sind dann damit losgezogen mit allen technischen Problemen, die es dann zu dem Zeitpunkt auch noch gab. Und ich habe also relativ kurzfristig, also vor der geplanten Premiere, zum ersten Mal alle Texte hintereinander gehört. Und das hat dann auch nochmal zu einzelnen auch großen Schritten geführt, dass man sagt, hier muss noch ganz stark gekürzt werden. Wir haben insgesamt zu viel Text gehabt. Das fand ich auch spannend, weil wenn man die Texte in einem stillen Raum hört, zum Beispiel in einem Tonstudio oder zu Hause, kann man, glaube ich, viel mehr Informationen verarbeiten und sich länger darauf einlassen, als wenn man mit den Texten im Ohr unterwegs ist. Da kommen so viele Eindrücke von draußen. Man integriert ja auch alles, was man sieht, in diese Erzählung, in diese Szenen und hat damit, glaube ich, ganz gut zu tun, sodass wir dann gemerkt haben, oh wow, das ist jetzt einfach zu viel Material. Wir nehmen ordentlich was raus. Und ich habe dann nochmal einzelne Stationen auch umgestellt oder Lieder sind nochmal hin und her gewandert. Das sind alles so Effekte, die man eben hat, wenn man dann den ersten Durchlauf an den Orten konkret auch mal hat. Und dazu gehört aber in dem Fall auch wirklich, dass wir an den Orten die Texte hören. Und das ging jetzt ab einem gewissen Zeitpunkt.
3 Tage vor der Premiere hast du sozusagen nochmal das halbe Stück umgestellt oder nochmal Mods gekürzt?
Nee, also gekürzt. Ich habe stark gekürzt und eine Szene rausgenommen, die sich dann einfach nicht mehr so gut in diesen Ablauf gefügt hat und eben auch mit diesem mit der sehr klaren Beobachtung, die ich gemacht habe, aber auch andere haben da irgendwie toll zusammengearbeitet im Team, dass es einfach zu lang ist und dass es einfach von den Sinneseindrücken dann doch so intensiv und vielfältig ist, dass man gar nicht so viele Texte braucht vielleicht und ich bin keine Freundin von zu langen Stücken und kürze dann immer lieber eher als dass ich das Risiko eingehe, dass es den Leuten zu viel werden könnte.
Der Prozess des Filterns und Kürzens ist aber auch dann schwer von deinen eigenen Texten, die dir lieb sind und wichtig, sich zu verabschieden. Wie nach welchen Kriterien hast du da dann entschieden, was raus kann und was nicht?
Also mir fällt das gar nicht so schwer, muss ich sagen. Für mich sind die Texte dann auch Material, an dem man viel und gut arbeiten sollte. Und mir war das gar nicht so unlieb, dann auch zu kürzen. Also ich habe damit nicht so eine persönliche Bindung, nur weil ich jetzt die Texte geschrieben habe. Man muss dann, glaube ich, schon auch dann den Abstand dazu gewinnen und sagen, hey, das muss jetzt einfach mal raus. Gekürzt habe ich, es gab da manchmal kleinere Geschichten, die quasi in sich geschlossen waren, in diesen Monologen, die man gut rausnehmen konnte. Das heißt, man schaut dann auch wieder vom Text her, wo ist jetzt quasi ein roter Faden, den ich nicht kürzen sollte, weil sonst wird er ja, nicht mehr verständlich sein. Wo gibt es aber vielleicht auch kleine abgeschlossene Anekdoten oder Details, die ich jetzt rausnehmen kann, ohne das große Ganze zu gefährden? Und an solchen Stellen habe ich dann gestrichen.
Wie hat das Ganze dann technisch im Tonstudio stattgefunden? Ist da jeder für sich in seiner Kammer gewesen oder mit wem habt ihr da zusammengearbeitet?
Also wir hatten, im Theater gibt es einen Tontechniker, Stefan, der hat unglaublich toll an diesem Ding mitgearbeitet, war die ganze Zeit präsent und hat sich sehr, sehr reingehängt, war eine große Hilfe, ohne den hätten wir es auch nicht geschafft. Und wir haben natürlich die Leute einzeln kommen lassen, die sind dann in diese Tonzellen, sagt man glaube ich, nur vom Tonstudio reingegangen und haben einzeln ihre Monologe aufgenommen. Das haben wir ein, zwei Mal gemacht. Manchmal hatte man es sofort, manchmal hat man lieber nochmal einen Versuch gewagt oder wollte noch eine Sicherheitsversion auch noch haben. Und die haben sich quasi kaum gesehen. Also das Team ist in der Form, wie man es jetzt hört, nie so zusammengekommen, sondern wir haben sie quasi in einzelnen Slots aufgenommen und ich war dabei. Und der Tontechniker und dann der jeweilige Schauspieler oder die jeweilige Schauspielerin und dann immer mit Sicherheitsabstand. Also es war schon eine lange Kette von Aufnahmen, Slots quasi.
Und das Ganze dann zusammenzufügen war dann auch kein Problem mehr?
Genau, das war dann eine stundenlange Arbeit, die ich dann mit Stefan dann zusammen gemacht habe. Also wir haben uns dann danach hingesetzt, das Material geordnet, die Version ausgewählt, die wir am treffendsten fanden oder am besten gelungen und das dann zusammengeschraubt. Und dann ging das halt los mit dem Timing. Man merkte dann, okay, wir brauchen hier noch Anweisungen, damit man wirklich versteht, geht es nach links oder geht es nach rechts, dass man auch wirklich das Publikum oder die Zuhörerinnen und Zuhörer an die Hand nimmt, damit sie sich auch gut geleitet fühlen durch das Stück. Und das wird dann halt einfach auch eine Bastelarbeit und eine auf die Sekunde getaktete, Ausrichtung. Also dass man wirklich schaut, okay, jetzt müssen wir hier noch 10 Sekunden mehr reingeben, weil jetzt würde man in einem normalen Schritttempo erst an der und der Stelle sein. Und haben da einfach sehr, sehr genau getaktet, haben diesen Spaziergang immer wieder selber gemacht mit unserer jeweils aktuellen Version und haben die dann noch versucht zu verbessern.
Ja, weil die Leute, das sind ja schon einige Kilometer, glaube ich, die man dann so absolviert. Ja. Und jeder Mensch läuft ja auch anders schnell oder wenn man zu zweit ist, flaniert man vielleicht, alleine hat man einen Stechschritt. Wie kriegt man da diese Geschwindigkeiten, dass es eben für alle passt, auch in den Walk integriert?
So ganz kriegt man es, glaube ich, nie. Also das war uns auch klar. Wir können nur versuchen, da möglichst ein gutes Tempo zu finden. Wir hatten selber sehr unterschiedliche Schritttempi, könnte man sagen. Manche von uns sind sehr schnell gegangen bei den Probeläufen, andere eher geschlendert und wir haben dann versucht, so die vielleicht unmögliche goldene Mitte da zu finden. Und insgesamt haben wir einfach versucht, den Spaziergang mit den Ansagen so variabel doch zu halten. Es gibt ja diese unterschiedlichen Stationen, sodass man auch immer wieder kontrollieren kann, wann die nächste Tondatei einsetzt. Das hilft, glaube ich, also diejenigen, die dann ein bisschen langsamer gehen, kommen dann vielleicht eine Minute später an, können dann aber quasi wieder mit dem gleichen Zeitpunkt einsteigen wie andere, die schneller da sind, weil man dann eben an manchen Orten auch mal warten kann, gerade wenn man zu zweit unterwegs ist. Also wir haben versucht, da quasi Puffer zu schaffen, indem wir Stationen, die voneinander abgegrenzt sind, aufgebaut haben und also auch über die App, man dann immer wieder quasi frisch einsteigen kann und dann auch wieder zusammen startet und man holt sich quasi gegenseitig auch immer, glaube ich, wieder sehr gut ein. Dazu kommt, es gibt diese ITS-Aufsprüher, diese ITS-Logos auf dem Boden, die einem auch nochmal eine visuelle Markierung geben, wo es lang geht. Wenn man zum Beispiel mal langsamer geht, als die Ansagen kommen oder auch schneller, dann kann man sich immer noch an diesen real existierenden Aufsprühzeichen orientieren. Und eigentlich hat sich das bei uns dann in den Probeläufen gut entwickelt, dass das quasi alle in ihrem Tempo trotzdem mit der App ganz gut durchgeführt werden.
Kunst, Theater im öffentlichen Raum braucht ja dann immer auch Interaktion sowieso, aber dann auch Genehmigungen. Welche brauchtet ihr?
Wir haben uns das, also natürlich wusste Die Stadt oder die zuständigen Behörden wussten von diesem Audiowalk, fanden das auch sehr unterstützenswert. Wir haben uns eine Genehmigung geholt für diese ITS-Logos auf dem Boden, die ja im öffentlichen Raum sind. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet mit der Friedhofsverwaltung und sehr genau da geklärt, was man einen Grab machen kann oder nicht, weil es gibt eine Station an einem Grab, an einem Grabstein. Da haben wir versucht, sehr sensibel und sehr aufmerksam mit umzugehen, dass man natürlich an einem Ort, an einem nach wie vor lebendigen Friedhof arbeitet und dass man da niemanden auf die Füße treten möchte. Und dass da lief die Zusammenarbeit sehr, sehr eng und sehr gut, fand ich. Und genauso mit der Pathologie, wo wir eigentlich spielen wollten, das haben wir nicht gemacht, natürlich dann in dem Ort selbst, aber auch da gab es eine sehr enge Absprache eigentlich, was möglich ist, was man zeigen darf von den Räumen dort, welche Fotos, also es gibt ja auch Fotos in der App zum Beispiel, das ist alles in Rücksprache mit den jeweiligen Institutionen passiert.
Welche Auflagen gibt es am Friedhof zum Beispiel? Was hat da einen Ort der Pietät? Was darf man da nicht?
Da waren sie eigentlich sehr entspannt und haben sich eher gefreut, dass Theater auf dem Friedhof stattfindet. Es gab da jetzt keine Ansagen, was jetzt irgendwie nicht ginge, weil wir ja auch von uns aus einfach sehr respektvoll daran gehen wollten. Es waren eher so Sicherheitsfragen, also wie viele Grablichter dürfen auf einem Grab angezündet sein? Also dass man da irgendwie Vorsicht walten lassen muss, nicht, dass da irgendwie ein Brand entsteht. Um solche fast technischen oder vielleicht banalen Fragen ging es eher und gar nicht so sehr um Pietätsfragen. Wir haben ein Grab gewählt, wo man die Inschrift nicht mehr lesen kann. Das ist ein Grab, das der Stadt gehört. Das gehört auch zum Konzept und das war von denen aus völlig in Ordnung und fand ich, glaube ich, schön, dass wir das so einbauen konnten.
Wie ist es dir ergangen, als du quasi den Walk zum ersten Mal komplett gemacht hast, nachdem du es schon 100 Mal gehört hattest?
Ich fand es unglaublich, wie sich das mit den Orten verbunden hat. Also wie man anfängt, Begegnungen, die man an diesen Orten hat, während man die Texte hört, dann sofort zu interpretieren und einzubauen in dieses Stück und in die Thematik, wie man auch anfängt, auf Details zu achten, also Mücken, die im Straßenlicht tanzen oder eine Katze, die sich auf die Mauer setzt und die zufällig schwarz ist. Peretzegger hat mir erzählt, dass er bei einer Szene von schwarzen Krähen umkreist wurde und das hat natürlich dann einen ganz besonderen Effekt, wenn man gerade über das Verhältnis zum Sterben nachdenkt. Das fand ich sehr schön und das hat mich selber fasziniert an der Form, die wir dann jetzt notgedrungen gewählt haben. Und ich finde es eine große Chance, das auch weiterzudenken, wie dieses rein imaginäre Theater, diese rein imaginären Texte, zwar gesprochen von Schauspielern, die aber nicht da sind, wie man anfängt, das mit der Umwelt zu verbinden und wie man anfängt, alles unter dem Zeichen dieses Themas, also in dem Falle des Todes, dann auch zu lesen. Ich war selber davon überrascht, wie gut sich das einlöst an den Spielorten oder an den Hörorten, wie man jetzt vielleicht sagen muss.
Ist das ein Format mit Zukunft?
Ich würde sagen schon, ja. Also bei allen Abstrichen, die man natürlich dann gegenüber normalen Theater, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, machen muss, ist es, glaube ich, ein ganz spannendes Format. Eine Begegnung schafft zwischen demjenigen oder derjenigen, die zuhört und den Stimmen, die zu hören sind. Das ist ja eine sehr einfach intime, persönliche Situation, die durchaus intensiv werden kann. Und ich glaube, dass man auch das interaktive Moment noch weiter ausreizen kann. Also zum Beispiel, wir haben das so im Kleinen gemacht. Das war das, was jetzt im Rahmen des Projektes sinnvoll und möglich war. Dass es so kleine Sachen gibt, die man ab und zu machen kann, wo man gesagt bekommt von einer unserer Stimmen, dass man die Möglichkeit jetzt dazu hat und wo man ein Zeichen hinterlässt, dass man da war, dass man diesen Audio-Walk gemacht hat, dass man etwas verändert dadurch und andere kommen nach und sehen, es gab schon Vorgängerinnen und Vorgänger in diesem Projekt, was vielleicht auch so ein verbindendes Element ist. Und ich glaube, das könnte man noch weiter treiben, also dass man dieses Spiel mit Fiktionen und Imaginationen im öffentlichen Raum, wo man aber alleine unterwegs ist und seinen eigenen Fantasien ausgesetzt ist, da kann man, glaube ich, noch ein paar schöne gedankliche Schlaufen mitdrehen. Ja.
Wie hast du die Premierenfeier gestaltet?
Ja, das, es gab keine Premierenfeier in dem Sinn. Das war schon skurril, weil man, gerade wenn man vom Theater kommt, arbeitet man so sehr auf diesen Termin hin. Und eigentlich ja, kommt dann das Publikum, es gibt den Austausch mit den Leuten, man bekommt Reaktionen zu hören, man ist ja auch eigentlich in der Premiere dabei. In dem Sinne gab es ja keine Premiere. Wir haben an dem Tag gesagt, wo die App online ging, dass jede oder jeder für sich vom Team dann noch einmal den Walk macht als Premierengang und wir uns danach davon berichten. Aber dass so diese Premierenfeier wirklich auswählt, das war schon ein komisches Gefühl. Man ist irgendwie sehr unter Strom und arbeitet darauf hin. Wir haben es dann auch Gott sei Dank pünktlich geschafft, das fertig zu bekommen. Es gab bis zum Schluss noch so ein paar technische Aufreger. Und es hat sich dann aber alles sehr gut gefügt. Und danach, ja, sind dann irgendwie, ich habe mir erstmal einen Kaffee geholt, als es um 16 Uhr online ging und habe mich ausgeruht. Und das war merkwürdig, natürlich.
Es geht beim Theater ja immer auch um unmittelbare Reaktionen. Bei dir in dem Fall ist es ja jetzt eher mittelbar dann.
Genau.
Aber es kommt ja auch was zurück dann mit der Zeit. Was kam bisher jetzt in den ja schon über 2 Wochen, die es läuft?
Also was ich mitbekomme und was mir manchmal so vom Leitungsteam weitergeleitet wird, sind dann irgendwie so kleine Dankesbriefe. Das fand ich sehr schön und sehr berührend selber, dass sich Leute dann irgendwie eine Postkarte hinterlassen, sagen, wie sie es fanden und es auch gut fanden anscheinend. Jetzt vor kurzem noch, habe ich mich auch sehr gefreut, gab es eine Reaktion, eine positive Rückmeldung, dass zum ersten Mal Theater mit Hund möglich wäre. Da ist so jemand mit seinem Hund oder ihrem Hund den Audio-Walk abgegangen. Manchmal, ich war dann noch 1-2 Tage nach dem Premierenstart da, hat man dann von der Terrasse des ITS dann unten Paare oder auch Einzelne auf der Bank sitzen sehen, also die dritte Station bei uns. Man wusste, okay, die sind gerade mit ihren Kopfhörern unterwegs und saßen da ganz versonnen und haben gelauscht. Und das waren dann so die ganz kleinen Momente, die man dann doch eben auch hat. Oder die Kritiken, die dann in den Zeitungen erschienen sind. Manchmal kriegt man es auch mit über die Spenden, die dann für das Projekt eingegangen sind, dass manche dann also unglaublich schön dann irgendwie über PayPal dann irgendwie eine Spende an das Theater geschickt haben und man dann irgendwie auch an den Betrag zum Beispiel sehen konnte, dass es ihnen gefallen hat oder dass sie das Projekt unterstützenswert finden. Und man sieht es auch an den Kreidestrichen draußen am Theater, dass immer wieder welche durchgehen. Und was mir selber passiert war, das fand ich eine schöne Sache. Ich habe dann den Premierengang eben alleine gemacht, am nächsten Tag dann allerdings erst. Und mir ist tatsächlich ein Paar entgegengekommen, gerade auf dem Friedhof, die das auch gemacht haben. Und man hat sich fast so wie so Verbündete angeschaut, wie so Mitwisser, Mitwisserinnen, die jetzt irgendwie gerade wissen, was der andere macht. Und das war ein ganz schöner Moment. Man war zwar nicht zusammen unterwegs, aber hat doch irgendwie diese Erfahrung geteilt.
Du hast gesagt, es ist auf Spendenbasis, pay what you want. Wie habt ihr euch quasi, man hätte ja eine App sicher auch hinter einer Bezahlschranke auch verbergen können. Warum habt ihr das jetzt so gemacht?
Das ist eine Entscheidung vom ITS selbst gewesen. Da hatte ich gar nichts mit zu tun. Ich finde das aber sehr charmant so. Entspricht, glaube ich, diesem Projekt, das sehr speziell ist in dieser Zeit. Und ich finde es eine schöne Geste, zu sagen, dass man das selber entscheiden kann, was man dafür bezahlt. Es ist jetzt kein klassisches Theaterstück. Man ist alleine unterwegs und es ist auch von unserer Seite aus ein Experiment gewesen, das sehr aufschlussreich und sehr spannend für uns war. Und ich glaube, das ist eine gute Lösung gewesen dafür und den Leuten das auch selber zu überlassen, was sie für diese neue Erfahrung und diese neue Begegnung mit dem Theater gerne zahlen möchten.
Wie sieht es mit deiner Gage aus? Ist die davon abhängig?
Nein, die ist nicht davon abhängig, sondern das wird vorher vereinbart und man setzt sehr lange vorher einen Vertrag auf. Also meine Gage ist nicht davon abhängig. Sozusagen, es geht den ganz klassischen Weg, dass man ein Honorar bekommt und unabhängig davon ist, wie viele jetzt bei Pay What You Want mitmachen.
Freund Hein, der Titel. Was ist das für ein Ausdruck für einen Tod?
Ich fand das spannend. Wir waren lange am Überlegen, wie wir dieses Projekt nennen. Also auch als es noch um das Theaterstück ging. Und das war eine Idee von der Ausstatterin Sarah Sauerborn. Wir hatten nämlich so überlegt, okay, wie spricht man über den Tod? Wie stellt man sich den Tod vor? Und irgendwann kam sie mit diesem, ich sehr schön fand, dieser Bezeichnung, dieser sehr altmodischen Bezeichnung des Todes um die Ecke Freund Hein. Und ich glaube, obwohl das vielleicht viele gar nicht mehr wissen, dass er so genannt wird, manche dann doch schon, also überraschend viele fand ich dann eigentlich, habe ich das dann gewählt, weil ich das eine sehr stimmige Beschreibung fand von dem, worum es uns ging, also dass man auch den Tod nicht nur als Endgegner oder als größten Feind des Lebens betrachtet, als Bedrohung, als düstere Gestalt oder als düsteres Phänomen, sondern dass man auch dieses Freundliche und dieses fast Kameradschaftliche des Todes, der uns ja doch ein Leben lang begleitet, dass der sehr gut abgebildet ist in dieser alten, volkstümlichen Bezeichnung. Und ich mochte auch, dass es so was Rätselhaftes hat, dass man sich vielleicht auch fragt, okay, wer ist denn dieser Freund Hein? Und wir haben ja nochmal auch irgendwie mehr und mehr vergessen, dass es Freund Hein gibt, und dieses Stück versucht halt, ihn im doppelten Sinne wieder in Erinnerung zu rufen.
Was gab es für weitere Ideen, Vorschläge, Benennungen?
Ich überlege gerade, das ist auch schon eine ganze Weile her. Eine lustige Idee, es war aber eher eine Quatschidee, war das Ganze Memento Morrison zu nennen, statt Memento Mori. Was sich dann lustigerweise am Ende wieder eingelöst hat, weil wir ja einen The Doors-Song drin haben, ganz am Schluss. Wir haben eine Weile überlegt, es RIP zu nennen und dann, also R-I-P, und dann noch irgendwie einen Untertitel zu finden. Aber in der Zeit kam dann tatsächlich der Freund Hein auf den Tisch, auf den Ideentisch, und den fand ich dann doch am besten.
Die Musik hast du gerade schon angewähnt, The Doors, The End am Ende und zwischendrin immer wieder auch das Moritat, was wir gehört haben. Welche Rolle spielt die Musik insgesamt als Überbrückung?
Ja, gar nicht. Also es geht, glaube ich, schon darum, mit Musik eine Stimmung zu machen. Wir hatten nun mal nur die auditiven Möglichkeiten, also dass wir allein übers Hören gehen. Und da ist es naheliegend, zur Musik zu greifen, zumal unglaublich viele Lieder natürlich den Tod behandeln auf ganz unterschiedliche Weise. Und wenn man sich jetzt so diese Songlist, die Playlist anschaut von Freund Hein, ist die schon auch sehr wild. In dem Sinne nicht aufeinander abgestimmt, sondern das Verbinden ist eher die Unterschiedlichkeit der einzelnen Lieder, ganz unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, die vielleicht auch abbilden. Und darum ging es mir auch, also eigentlich die Vielfalt an Todesliedern auch zu zeigen und die Stimmung, die durch die Lieder generiert werden, zu nutzen für den Audiowalk, dass man auch sich quasi mit Emotionen arbeitet. Darüber hinaus gibt es sehr skurril im Internet immer so Top-Listen der Beerdigungssongs. Und damit habe ich mich eine Weile vergnügt. Was wird gespielt auf Beerdigungen? Was ist am beliebtesten? Da sind sehr viele, könnte sagen, ja, emotionale, kitschige Lieder auch dabei. Und das abzubilden, fand ich auch schön. Und da auch wirklich keine Hemmungen zu zeigen und keine Berührungsangst zu haben, sondern die großen emotionalen Songs mit reinzunehmen, jenseits von Geschmacksgrenzen vielleicht einfach zu sagen, okay, wir wollen das große, die großen Emotionen jetzt hier auch triggern und nehmen das jetzt mit rein. Und wenn das auf Beerdigung gespielt ist, hat das auch seine Berechtigung, und so wollten wir das dann irgendwie aufgreifen. Und ich glaube, es ist auch schön, mit Musik im Ohr durch Tübingen zu gehen. Das hat nochmal so seine eigene Qualität. Ich fand das immer sehr schön. Das erinnert ja auch einfach daran, dass man manchmal mit Kopfhörern und Musik durch Städte läuft oder seine Wege geht. Und auch das fand ich schön, dass das vorkommt.
Was ist denn aus der Kitschfront? Was ist da dabei in der Playlist?
Also ich würde sagen, Time to Say Goodbye ist schon so ein Lied, wo ich überlegt habe, können wir das bringen? Und dann dachte ich, ja, können wir bringen. Also das waren Sarah Brightman und Andrea Bocelli. Das war schon so ein Lied, das man jetzt vielleicht so nicht hören würde. Und mir hat das sehr großen Spaß gemacht, das dann doch einzubinden in unseren Audio-Walk. Oder Frank Sinatra, My Way. Das ist auch so etwas, was man, glaube ich, so oft gehört hat und eigentlich nicht mehr hören kann vielleicht zum Teil auch. Das hatten wir auch eine ganze Weile drin und es ist dann bei den Outtakes, glaube ich, gelandet tatsächlich.
Was passiert nach dem 22. Mai? Geht die App offline? Schafft ihr es noch auf die echte Bühne?
Ja, das hängt jetzt noch sehr davon ab, wann man wieder spielen kann. Also ich bin gerade nicht mehr auf dem aktuellen Stand, was jedes einzelne Bundesland angeht, aber soweit ich weiß, können wir noch nicht wieder nach dem 22. Mai spielen. Die App ist jetzt auch erstmal so angesetzt, dass sie für 2 Monate läuft. Und wir müssten ja für ein Theaterstück dann auch erstmal richtig proben. Auch das würde seine Zeit brauchen. Wir denken schon sehr konkret nach darüber, ob es ein Zeitfenster dann gibt in Zukunft, wo wir das noch unterbringen können. Zumal das ITZ ja auch weitere Projekte geplant hatte. Man plant ja nicht immer nur bis zum nächsten Monat, sondern eigentlich die nächsten Monate sehr gut durch. Und wir müssen einfach schauen, ob wir vielleicht im Herbst ein Zeitfenster dafür finden. Aber ja, es ist einfach sehr davon abhängig, was die nächsten Entwicklungen so mit sich bringen fürs Theater. Genau. Aber natürlich wäre das schön. Also wir haben ja eigentlich Kostümentwürfe, wir haben diese Orte und allein schon überhaupt auf dem Neckar mit dem Storchakan Theater zu machen, das hätte ich mir schon sehr schön vorstellen können und stelle ich mir immer noch sehr schön vor. Und es wäre natürlich toll, wenn das noch realisiert werden könnte. Genau, zumal auch vom ITZ die Lust, glaube ich, schon da ist, mal auf Storchakan zu spielen.
Dann hoffen wir mit euch, mit uns. Und was machst du sonst jetzt gerade als Künstlerin im Zwangslockdown?
Jetzt gerade bin ich in Weimar und habe mir ein Schreibstipendium für einen Monat und arbeite derzeit mit 5 weiteren Kolleginnen und Kollegen an einem Corona-Monolog im Internet, schreiben zu 6 dann an Texten zum Thema. Das war auch eine Reaktion darauf, dass wir in anderen Stückprojekten, an denen wir jeweils unabhängig arbeiten, das Thema nicht einbringen wollen und diese ganzen Andeutungen der aktuellen Situation da nicht reintragen wollen, sondern dass wir es einfach in einem extra dafür geschaffenen Format sozusagen künstlerisch verarbeiten. Genau, ich schreibe gerade noch für ein kleines Theater in Bochum eine Telefonszene, also das Audioformat setzt sich quasi gerade in meinem Schreiben fort. Genau, es sind so verschiedene Projekte, die jetzt am Laufen sind und in denen ich in Weimar arbeiten werde.
Also du bist nicht zur Untätigkeit verdammt und hast auch weiterhin noch Einkunftsmöglichkeiten?
Ja, also bin ich, glaube ich, in einer glücklichen Situation, dass also die Stipendien können bestehen, wenn man hier alleine ist und alleine arbeitet, das heißt, das wird fortgesetzt. Bisher sind noch keine Aufträge gecancelt worden, aber es kann natürlich immer noch kommen. Aber aktuell habe ich wirklich das große Glück im Vergleich zu vielen Kolleginnen und Kollegen, dass ich noch arbeiten kann. Das ist ja einfach beim Schreiben eh nochmal eine andere Sache, als wenn man zum Beispiel Regie macht oder Schauspiel oder Tanz, dass das meistens geht und dann wird einfach in den nächsten Monaten oder fast in den nächsten 1-2 Jahren die Frage sein, was zur Aufführung kommt. Also wie gehen die Theater damit um? Wohin mit diesen ganzen abgesagten Projekten? Was muss man davon nachholen? Was möchte man davon nachholen? Was bedeutet das für Projekte, die fürs nächste Jahr geplant werden? Also das wird schon sehr spannend. Das ist einfach gerade auch für mich schwer planbar tatsächlich.
Die Texte, sind die alle schon online? Kann man das auch verfolgen, wie die entstehen?
Bei den Corona-Monologen, ja, da geht man am besten einfach mal auf Twitter, Corona-Monologe heißen wir dort. Da gibt es einen Link auch zu einem Google-Dokument und da kann man uns manchmal live beim Schreiben zu sehen. Wir haben jetzt auch schon vor ein paar Tagen mal zu einer gewissen Uhrzeit uns alle verabredet und man konnte als Gast einfach dabei sein und sehen, wie Texte entstehen und wie wir uns in den Kommentarfunktionen darüber unterhalten. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, da kann man reinschauen. Es gibt auch schon sehr viel Text, sind mittlerweile unglaubliche 120 Seiten. Wenn 6 zusammenkommen, passiert irgendwie doch sehr viel. Und genau, da kann man mal reinschauen. Ansonsten sind die Texte nicht online. Also auch jetzt von Freund Hein, da muss man wirklich den Audio-Walk machen, denke ich.
Und wie ist es so, mit zu 6 zusammen zu schreiben?
Das ist einfacher, als ich dachte. Also und auch die Qualität der Texte ist höher als ich, weil ich es selbstkritisch am Anfang angenommen habe. Ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut und wir haben uns irgendwie auch im Laufe des Schreibens irgendwie auf einen Stil oder zumindest so einen Humorton geeinigt, der trotz der unterschiedlichen Schreibweisen sehr schön zusammenfindet. Und jetzt ist eher die Frage, was machen wir mit diesem Textmonster von 120 Seiten, das auch sehr viele GIFs zum Beispiel beinhaltet oder Links oder Fotos. Also es ist jetzt kein reines klassisches Textdokument, sondern wirklich ein Internetformat, wo sechs Autorinnen und Autoren, die anscheinend so viel Zeit haben, sich gerade austoben können.
Alles klar. Vielen Dank, Hanna Zufall, für deine Zeit. Und wir wünschen dir alles Gute für die weiteren Projekte. Und wir hoffen, dass wir dich hier noch bei den bei Freund Hein auf der Straße sehen dürfen.
Das wäre schön. Ja, vielen Dank für das Interesse.
Sehr gerne. Danke an Hanna Zufall.